traut sich Fragen stellen, stellt Fragen. Wäre irrsinnig wichtig für mich, für diesen Vortrag. Und das wäre insofern auch wichtig, weil das Thema, das Buddha und Jesus aufwerfen, wenn man es oberflächlich betrachtet, irrsinnig daneben gehen kann. Also wenn ich oberflächlich über die beiden rede, dann geht es irrsinnig schnell, dass Leute sagen, na schau, Buddha gibt dir gerade eine Regel, Buddha sagt, tu jemand anderen nicht das an, was du nicht selbst haben möchtest, tu anderen Leuten, was du selbst getan haben möchtest. Jesus sagt genau die gleichen Dinge. Oder wir haben zum Beispiel, der Buddha redet über das Karma, also dass wir das ernten werden, was wir gesät haben. Und der Jesus redet auch darüber, dass das, was wir gesät haben in unserem Leben, dass wir das ernten werden. Das heißt, dann so dieser Ansatz ist oft, das sind ja eh spirituelle Brüder. Im Grunde genommen, bist du Christ, bist du Buddhist, es ist im Grunde genommen ähnlich. Und ich bin der Meinung, dass, ja, wenn man es oberflächlich betrachtet, dann schaut das ähnlich aus. Aber die fundamentalen Differenzen, also zum Beispiel die Frage, was ist die Welt überhaupt? Was sind Menschen? Wohin gehen wir? Was macht überhaupt Leben aus? Werden so unterschiedlich beantwortet bei Buddha und bei Jesus, dass es wirklich erfordert, tiefer zu gehen. Und deswegen auch sind eure Fragen wichtig, weil ich kann eben ein bisschen unter die Oberfläche schauen und diese Differenzen und diese Gemeinsamkeiten ein bisschen beleuchten. Aber ich kann nicht Detailantworten geben zu Fragen. Und dafür brauche ich dann eure Fragen, um zu wissen, sehen, was euch interessiert. Und wenn wir das Thema von heute hernehmen, also Wege zum Glück, dann ist einmal sehr spannend als Gemeinsamkeit, sowohl der Buddha als auch Jesus haben gesagt, das ist Teil ihrer zentralen Mission. Also ganz, ganz zentral für das, was sie zu sagen haben, ist, wie Menschen ein gutes, ein glückliches Leben leben können. Also gibt es dieses Zitat von Jesus, der gesagt hat, ich bin gekommen, um Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und dann gibt es zum Beispiel den buddhistischen Gelehrten Walpola Rahula, das ist ein sehr wichtiger, angesehener buddhistischer Lehrer, und der sagt zum Beispiel, Buddhas Lehre den Menschen bringt Menschen zur Sicherheit, Frieden, Glück, Ruhe und zum Nirvana. Das heißt, das ist zentral. Zentral für beide ist die Frage, wie können Menschen ein glückliches Leben leben? Und das ist auch nicht zufällig, dass sie diese Gemeinsamkeit haben, weil obwohl die Fundamente komplett unterschiedlich sind, das werden wir noch im Laufe des Vortrags darauf eingehen, gibt es gewisse Ähnlichkeiten, die quasi das Struktur sehr ähnlich beschreiben. Das heißt, beide gehen davon aus, der Buddha und Jesus, dass es einmal einen perfekten Zustand gab. Das heißt, der ist zwar bei beiden anders, aber beide sagen, es gab einmal etwas, das war perfekt. Und dann sagen beide, wenn wir die Gegenwart ansehen, dann ist diese Gegenwart nicht perfekt. Also quasi es gab ein perfektes Glück. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo Glück und Unglück gemischt sind, wo Heilung notwendig ist, wo Frust Teil unserer Existenz ist. Und beide beschreiben quasi durch ihr Leben, durch ihre Mission, durch ihre Lehre, wie wir wieder quasi zu diesem perfekten Zustand kommen können. Es sind komplett unterschiedlich dann die Inhalte natürlich, aber die Struktur ist sehr, sehr ähnlich, was sehr, sehr schön hilft, die beiden quasi zu vergleichen, zu sagen, okay, wo unterscheiden sich diese Dinge? Und ich möchte dann auch gleich ins Thema reingehen und sagen, schauen wir uns einmal genauer an, was sind so die Inhalte, wie schaut das inhaltlich dann konkret aus? Und meine Idee ist, also ich möchte den Buddhismus so authentisch und so glaubwürdig wie möglich beschreiben, dann die christliche Botschaft so authentisch und so glaubwürdig wie möglich beschreiben, damit ihr dann die Möglichkeit habt, wirklich informiert zu sagen, okay, jetzt weiß ich, was sind diese beiden Wege. Und dann können wir über das reden. Das heißt, Buddha kommt aus Nordindien. Das heißt, man schätzt, dass der historische Buddha, der ist Siddhartha Gautama, das war ein indischer Mann in Nordindien, aus einer Fürstenfamilie. Und sein ganzes Denken ist geprägt von dieser Weltanschauung, die sie in Indien haben. Das heißt, das zentrale Idee in Indien ist, dass alles eins ist. Also der ehemalige Zen-Mönch und jetzige Pastor, der hat das bei der Welten quasi gesehen, Alice Porter, beschreibt das so. Menschen betrachteten eine große Einheit in der Welt. Eine Welt, ein Himmel, eine Sonne, ein Mond, eine Menschheit, ein Ablauf von Tag und Nacht, ein Jahreszeitenzyklus, ein Wasserzyklus. Das heißt, das ist eine riesengroße Einheit. Und sie haben gesagt, wenn dieses Eins ist, das muss der perfekte Zustand sein, haben die Menschen in Indien gesagt. Weil, nehmen wir das Beispiel Menschen an und die Frage des Leid und des Glück für Menschen. Wenn die Menschen eins miteinander wären, dann wären wir glücklich. Das Problem, warum wir unglücklich sind, ist, dass wir Streit miteinander haben, dass wir Neid haben, dass wir Eifersucht haben, dass wir Kriege haben, dass wir Ausbeutung haben. Das heißt, die Idee von im indischen Denken wäre zu sagen, dann müssen wir wieder zurück zu dem Eins kommen. Oder um das Beispiel Jahreszeitenzyklus zu nehmen. Wenn der Jahreszyklus perfekt eins wäre, dann könnten wir genau planen, wann ist Ernte, wann ist Saat, alles passt perfekt. Wenn Uneinheit hineinkommt, wenn was anderes als dieser eine Jahreszeitenzyklus da ist, dann kommt Leid und dann kommt Problem, dann weichen wir vom Glück ab. Weil auf einmal kommt ein Frost im Spätfrühling und die Ernte ist quasi dahin und Hungersnot entsteht. Das heißt, das ist ganz, ganz zentral, dass die indischen Denker gesagt haben zur Zeit Buddhas, eins ist die perfekte Zahl, eins ist die wahre Realität und alles andere ist eine Illusion, die uns zu Problemen führt. Und in diesem Denken agiert der Buddha. Das heißt, alles, was wir vom Buddha lesen oder hören oder was er sagt, geht davon aus, dass das die fundamentale Realität der Menschheit ist. Das ist natürlich ein bisschen verallgemeinert, da gibt es lange, 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 lange philosophische Unterhaltungen dazu und Überlegungen dazu, aber so ganz im Grunde ist das die Idee. Und als Siddhartha Gautama, als der Buddha aufwuchs, er wuchs in einer Prinzenfamilie auf, sagt die Legende. Das heißt, er war ein Fürst, er war ein sehr behütetes Leben gehabt. Das heißt, seine Familie gesagt, wir wollen jede Form von Leid von Siddhartha, von Buddha fernhalten. Und wir wollen, dass er ein perfektes Leben führt. Das heißt, er hat seine gesamte Kindheit, seine gesamte Jugend lang niemals Hunger gesehen, niemals Alter gesehen, niemals Krankheit gesehen, niemals Tod gesehen. Und die Geschichte von Buddha, die Biografien von Buddha sagen, als er 29 Jahre alt war, hat er den Palast verlassen das erste Mal. Und als er den Palast verlassen hat, hat er das erste Mal gesehen, das sind Menschen, die sind arm, das sind Menschen, die sind krank, das sind Menschen, die sterben, da ist Alter, Menschen altern und werden krank durch das Alter. Und das hat ihn wirklich beunruhigt. Und er hat gesagt, da passt was nicht. Und er hat sich auf diese Suche gemacht für 6 Jahre nach dieser Lösung zu suchen, zu sagen, wie können Menschen diesem Unglück von Krankheit, Alter, Not entfliehen und ein glückliches Leben führen, ein Leben führen, das wirklich erfüllt ist. Und seine Antwort finden wir in den 4 edlen Wahrheiten und den edlen 8-fachen Pfad. Ich werde das ganz kurz überblicksmäßig beschreiben. Also, die erste Wahrheit, die der Buddha gefunden hat, hat gesagt, das Leben ist Leiden. Oder eigentlich hat er gesagt, das Leben ist Dukkha. Das wird meistens mit Leiden übersetzt, ist aber nicht ganz korrekt, weil das Wort Dukkha ist ein Pali-Wort und bedeutet sowas wie Unvollkommenheit, Unbeständigkeit, Nichtigkeit, Unwirklichkeit. Das heißt, um das ein bisschen zu veranschaulichen, der Buddha hat gesagt, das Leben hat glückliche Momente. Eine große Liebe, das neue Auto, den Abschluss vom Studium, was auch immer der große Erfolg ist, das bringt Glück. Aber ultimativ ist alles Dukkha, weil es nicht beständig ist. Die große Liebe vergeht irgendwann ist ein Streit. Die tolle Gesundheit und die tolle Sportkarriere führt irgendwann zu Krankheit und Verletzung. Alles ist unbeständig. Und er sagt, das ist der Kern unseres Leidens, dass diese Welt, in der wir leben, eine unbeständige Welt ist. Dass da ständig sich Dinge verändern, die uns dann quasi unsere perfekte Illusion von einem gut glücklichen Leben zerstören. Und das führt den Buddha zur zweiten edlen Wahrheit, die hat er genannt, die Ursache des Leidens. Er hat sich gefragt, woher kommt dieses Leiden? Und er hat gesagt, dieses Leiden kommt davon, dass wir ein Verlangen haben, dass wir Begierden haben. Oder der Buddha hat das Wort Durst verwendet. Das heißt, er hat gesagt, würde ich nicht das Verlangen haben, würde ich mich nicht festhalten an den Dingen, dann würde ich nicht leiden müssen. Das heißt, wir müssen uns von diesem Verlangen befreien, das ist dann die dritte Wahrheit. Und er hat das geschrieben, das durchzieht die gesamte Menschheit. Da gibt es keinen, der frei davon ist, die gesamte Welt ist betroffen. Also da gibt es ein Zitat vom Buddha, der sagt, die Welt ist voller Mangel und Verlangen und ein Sklave des Durstes. Das heißt, jeder Mensch zwangsläufig hat diesen Durst, deswegen das Wort Durst, du kannst dann entscheiden, ob du durstig bist oder nicht durstig bist, genauso kannst du dann entscheiden, ob du Verlangen hast oder nicht Verlangen hast. Aber diese Verlangen führen zum Leid, sagt der Buddha. Und die gute Nachricht des Buddhismus, oder die gute eine gute Nachricht, der gute Ratschlag des Buddha ist zu sagen, es gibt eine Lösung in den vier edlen Wahrheiten, und zwar zu sagen, wir können dem entkommen. Wir können Nirvana erreichen. Nirvana heißt, das ist dieser perfekte Zustand von Nicht-Verlangen, Nicht-Selbst. Das ist ganz, ganz schwer zu definieren. Wenn du buddhistische Bücher liest und buddhistische Lehren redest, die haben hunderttausende lange Geschichten, also eher in Geschichten geschrieben, weil es so schwer zu definieren ist. Das ist dieser Zustand von, ich höre auf zu verlangen, ich halte mich nicht mehr in dieser Existenz fest und suche mein Glück nicht mehr in dieser Existenz. Und dann hat er gesagt, der gute Hinweis, den er hat, ist, er hat den Weg gefunden, der uns dorthin führt. Der Weg zum glücklichen Leben, den hat er gefunden. Das ist der vierte, die vierte edle Wahrheit, und zwar der achtfache Pfad. Der achtfache Pfad, um das kurz zu machen, ist, wenn wir rechte Anschauung, rechtes Denken, rechte Rede, rechtes Handeln, rechten Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Sammlung üben. Ich kann jetzt nicht ins Detail eingehen, was da steckt viel Lehre dahinter. Aber wenn wir diese Dinge verinnerlichen, also wenn wir richtig denken, wenn wir richtig aufmerksam im Moment sind, wenn wir richtig handeln, wenn wir richtig die Dinge betrachten, dann werden wir Nirvana erlangen. Dann haben wir das erreicht, dass wir uns wirklich befreit haben von dieser Sklaverei des Durstes, von diesen Dingen, die uns unglücklich machen. Das heißt, um im Zeitrahmen zu bleiben, damit ich noch Zeit habe, auch über Jesus zu reden, kurz zusammenzufassen, was die Lehre des Buddha ist. Die Lehre des Buddha ist, also er sagt, Einheit ist der perfekte Zustand. Wir leben in einer Illusion von Vielfalt. Ich glaube, dass ich nicht du bin, und ich glaube, dass ich getrennt bin von den Bergen, und weil ich glaube, dass ich getrennt bin von diesen Dingen, kommt es zu Leid. Und mich verlangt quasi etwas, was mich von diesen Dingen trennt, eben Eifersucht, Neid und so weiter, und das führt zu Leiden. Und er bietet uns an, dass wir uns davon befreien, von diesen Dingen, die uns in diese Existenz hineinziehen, und uns davon lösen. Also die zwei Kernbegriffe in der buddhistischen Lehre sind die Lehre vom Nicht-Selbst und die Lehre vom Nicht-Bindung. Dass wir nicht gebunden sind an die Dinge mehr und dass wir erkennen, dass wir selbst gar nicht sind, sondern eins mit den Dingen sind. Und möchte das zum Abschluss in guter buddhistischer Manier mit einer Geschichte verdeutlichen, die ein buddhistischer Gelehrter erzählt. Ich werde die vorlesen, damit ihr genau die Worte habt, so würde das ein Buddhist beschreiben. Und zwar ist das der buddhistische Mönch, und der sagt folgende Worte. Wenn wir das Meer betrachten, so sehen wir, dass jede Welle einen Anfang und ein Ende hat. Wir können sie mit anderen Wellen vergleichen, können sagen, dass sie schöner oder weniger schön, höher oder niedriger ist und sich länger oder weniger lange hält. Schauen wir aber tiefer, so wird uns bewusst, dass die Welle aus Wasser besteht. Sie lebt das Leben einer Welle, zugleich aber lebt sie auch das Leben von Wasser. Es wäre traurig, wenn die Welle nicht wüsste, dass sie Wasser ist. Sie würde denken, eines Tages müsste ich sterben. Diese kurze Zeit ist meine Lebensspanne, und wenn ich am Ufer ankomme, werde ich ins Nichtsein zurückkehren. Wenn sie so denkt, kommen in der Welle Angst und Schmerz auf. Wir müssen ihr helfen, sich von den Begriffen Selbst, Person, Lebewesen, Lebensspanne zu lösen, wenn wir möchten, dass sie frei und glücklich ist. Eine Welle lässt sich mit Hilfe von Zeichen und Merkmalen beschreiben. Hoch, niedrig, beginnend, endend, schön oder hässlich. In der Welt des Wassers gibt es aber solche Zeichen nicht. In der Welt der relativen Wahrheit fühlt die Welle sich glücklich, wenn sie anschwillt, und traurig, wenn sie zusammenfällt. Sie mag denken, ich bin hoch oder ich bin niedrig, und ein Überlegenheitsgefühl oder einen Minderwertigkeitskomplex entwickeln. Wenn sie aber ihre wahre Natur des Wassers berührt, werden alle Komplexe ein Ende haben und sie wird Geburt und Tod transzendieren. Ist mir klar, dass das jetzt für jemanden, der sich nicht mit Buddhismus beschäftigt, relativ neu ist. Dass das steckt. Es sind viele Dinge reingepackt, aber das fasst die buddhistische Lehre in einem Beispiel, in einer Geschichte schön zusammen. Und wir könnten wahrscheinlich noch mehr dazu sagen. Ich möchte jetzt aus Zeitgründen eben auf Jesus überleiten und sagen, was würde Jesus dazu sagen? Wie würde Jesus auf diese Ideen des Buddha reagieren? Was sind die Unterschiede, die das ausmachen, damit wir quasi beide nebeneinander stellen können? Und wenn wir Jesus betrachten, da fällt auf, dass er mal bei den Fundamenten, weil wir haben zuerst über die Fundamente gesprochen. Jesus wuchs eben nicht in Nordindien auf, sondern Jesus wuchs in Palästina auf. Und in Palästina, im jüdischen Glauben, in dem Jesus aufgewachsen ist, da ist dieser starke Glaube an einen Schöpfergott. Das heißt, es gibt einen Gott, der hat die Welt erschaffen und der ist nicht selbst die Schöpfung und das existiert getrennt von der Schöpfung, aber er ist aktiv in der Schöpfung. Und das Spannende ist, dass wir das Thema Einheit ganz stark zentral haben, wenn wir die Schöpfung betrachten. Also wir haben einen Gott in der Geschichte des Glaubens, den Jesus gebracht hat, aber dieser eine Gott besteht in drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das heißt, Jesus bestätigt diese Stärke von Einheit, aber er sagt, Einheit ist nicht gegen Vielfalt, sondern Einheit und Vielfalt sind Teil des Ursprungs. Dieser eine Gott besteht als ein Gott, als in Vielfalt von drei Personen, die in einer Beziehung von Liebe zueinander stehen. Und die Schöpfung ist das Resultat dieser Liebesbeziehung, dieser Vielfalt. Das heißt, diese Schöpfung reflektiert sowohl Einheit als auch Vielfalt. Es ist ein Gott in drei Personen, die eine Einheit bilden. Es ist eine Schöpfung und ein Schöpfer, die unterschiedlich sind, aber die Schöpfung ist dafür gemacht, dass sie in Einheit mit dem Schöpfer unterwegs ist. Das heißt, da gibt es ganz eine spannende Spannung zwischen der, die Jesus hier präsentiert, die in der sehr stark abweichend ist vom Buddha, wo er sagt, ja, du hast recht, Buddha, Einheit ist gut, aber Einheit in Vielfalt. Wir können das zum Beispiel bei Jesus nachlesen, in einem Satz, den er in einem Gebet für seine Jünger gesprochen hat. Er hat gesagt, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Also wenn wir diesen Satz jetzt ein bisschen zerlegen, dann sehen wir, hier gibt es zwei Personen, die miteinander sprechen. Der Sohn mit dem Vater. Die sind logischerweise zwei, aber sie sind eins. Sie sagt, bewahre sie in der Einheit, die wir miteinander haben. Sie sind gleichzeitig eins und gleichzeitig zwei. Sie sind Einheit und Vielfalt. Der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Vater, aber sie sind in Einheit. Und dann sagt er, bewahre die du mir gegeben hast, das heißt meine Jünger, dass sie eine Einheit sind, wenn sie eins sind, aber wieder nicht im buddhistischen Sinne, die Jünger sind alle eins, sondern das sind Männer und Frauen, diese Jünger, die Jesus nachfolgen, die jeder eine eigene Lebensgeschichte haben, die eine eigene, ganz ein eigenes Leben führen, aber die zu einer Einheit heranwachsen, zu einer Gemeinschaft heranwachsen. Das ist für mich der große Unterschied in diesem Fundament, zu sagen, da ist Einheit und Vielfalt in einem. Warum erzähle ich euch so komplizierte Dinge mit Einheit, Vielfalt, warum ist das wichtig, warum muss ich das überhaupt verstehen, um Glück zu finden? Wenn ich einfach nur glücklich sein will in meinem Leben, warum muss ich mich mit solchen Dingen auseinandersetzen? Da gibt es einen spannenden Satz in der Geschichte der Bibel, und zwar in einer der ersten Seiten auf der Bibel, möglicherweise je nachdem wie groß eure Bibel gedruckt ist, auf der ersten oder zweiten Seite, finden wir den Satz, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das heißt, Gemeinschaft, also das heißt Einheit in Vielfalt, ist zentral für menschliches Glück, sagt die Bibel. Wenn wir ein glückliches Leben führen wollen, dann müssen wir ein Leben in Gemeinschaft führen. Wir sind dafür berufen, wir sind dafür gemacht worden, in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen und mit Gott zu leben. Ultimativ, sagt die Bibel, finden wir unser Glück sowohl in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, als auch indem wir unser Glück in Gott finden, indem wir eine Gemeinschaft mit Gott haben. Das sind ganz, ganz zentrale, finde ich, ganz, ganz spannende Unterschiede. Dass wir eben für erfüllende Beziehungen gemacht sind, weil der Buddha würde eben sagen, um das wieder in den Kontrast zu bringen, du musst dich loslösen von den anderen Dingen. Du bist dafür gemacht, in dir selbst die Wahrheit zu finden, in dir selbst, in dich selbst hineinzuschauen, aufmerksam zu werden, dein Denken zu berichtigen und zu erkennen, du bist eins mit der Welt. Die biblische Botschaft würde sagen, du bist gemacht worden für Beziehungen außerhalb von dir und in diesen Beziehungen außerhalb von dir das Gute zu finden, Glück zu finden. Und eben, was auch ein massiver Unterschied ist, diese Beziehung findet nicht auf einer spirituellen Wolke statt. Also wenn ich als Kind aufgewachsen bin, dann habe ich mir immer vorgestellt, Christen glauben ja, dass Beziehung mit Gott heißt, irgendwo im Himmel auf einer Wolke. Die biblische Botschaft ist aber, dass diese Beziehung sowohl mit den Mitmenschen als auch mit Gott hier in dieser Welt schon stattfindet. Dass wir für diese Welt gemacht worden sind, um hier das zu finden, nicht in einer transzendenten Realität von Nirvana, wo wir quasi uns selbst verlieren, sondern hier sind wir gemacht worden, um das zu finden. Dann möchte ich wieder auf eine Gemeinsamkeit kommen, die ganz, ganz spannend ist und die uns hilft, wieder einen Unterschied zu verstehen. Und zwar haben wir gehört, dass der Buddha sagt, unser Durst versklavt uns, wir sind Sklaven des Durstes. Das heißt, wir haben Verlangen und diese Verlangen zwingen uns fast schon, falsch zu leben. Da gibt es eine spannende Aussage von Jesus, der gesagt hat, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Das heißt, wieder selbe Begrifflichkeit. Wir sind Sklaven von etwas, aber ein massiver Unterschied. Jesus geht nicht so weit wie der Buddha zu sagen, jedes von unseren Verlangen ist falsch. Sondern Jesus sagt, nein, es gibt falsche und es gibt richtige Verlangen. Es gibt ein gutes Verlangen. Wenn ich mit meiner Familie Zeit verbringen will, wenn ich mit Mitmenschen Zeit verbringen will, mit meinem Nächsten lieben, dann ist das ein gutes Verlangen. Wenn ich mit Gott Zeit verbringen will, wenn ich Gemeinschaft mit Gott habe, dann ist das ein gutes Verlangen. Aber es gibt Verlangen, die mich eben versklaven, die nicht für mich gedacht sind. Sünde heißt ja im Grunde genommen nichts anderes als nicht so zu leben, wie Gott uns gemacht hat. Dieses Ziel, das Gott uns gegeben hat, zu verfehlen. Und diese Dinge versklaven uns. Aber es ist eine interessante Gemeinsamkeit von beiden. Und das ist eigentlich schon der letzte große Punkt, auf den ich eingehen möchte. In dieser Sklaverei finden wir in Wahrheit den großen Unterschied zwischen den beiden. Und zwar, was ist die Lösung für unsere Sklaverei, wenn wir jetzt nicht auf Wortsklaverei gehen und sagen, ah, der eine sagt Verlangen, der andere sagt Sünde. Was ist der Unterschied? Was sagen die beiden? Wie können wir uns von unserer Sklaverei befreien? Ich meine, es ist ganz spannend, wenn man liest buddhistische Mönche oder mit buddhistischen Gelehrten redet, die sehen ganz klar, wir haben ein Problem, dass wir wissen, was die richtigen Dinge sind, aber wir tun die falschen Dinge immer wieder. Und das ist, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die jeder von uns immer wieder tut. Und auch Jesus und auch die Bibel beschreiben das. Und wie befreien wir uns jetzt von dieser Sklaverei? Was ist die Lösung? Wir haben jetzt vorhin gehört, den achtfachen Pfad, das ist die Lösung, die der Buddha uns anbietet. Der Buddha sagt, mein guter Ratschlag, meine gute Botschaft an dich ist, dass wenn du richtig denkst, wenn du richtig dich anstrengst, wenn du richtig handelst, wenn du richtig aufmerksam bist, den ganzen achtfachen Pfad, dann wirst du dich befreien. Dann wirst du in dir selbst Freiheit finden, um dich zu lösen von diesen Dingen. Ich glaube, dass die, und das ist jetzt meine persönliche Annahme, warum ich quasi was ich zu einem buddhistischen Gelehrten sagen würde, ich glaube, dass diese Antwort vom Buddha zu kurz greift. Er hat recht, ja, wenn wir richtig denken, wenn wir richtig handeln, wenn wir diese Dinge richtig tun, dann würden wir Freiheit finden. Da hat er absolut recht. Aber ein Sklave zu sein, heißt ja genau, dass ich mich nicht befreien kann. Ein Sklave zu sein, heißt, dass ich hoffnungslos meinem Herrn ausgeliefert bin und ich brauche jemanden, der bereit ist zu sagen, ich befreie diesen Sklaven. Ich bin bereit, mein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen und diesen Sklaven zu befreien und Freiheit den Sklaven zu schenken, diejenigen in die Freiheit und ins Glück zu führen, die sich nicht selbst befreien können. Und genau das ist, was Jesus behauptet, dass er derjenige ist, der uns aus der Sklaverei führt, dass er uns in ein Leben der Fülle führt, in ein Leben der Freiheit. Die Botschaft der Bibel ist, dass Jesus genau das durch seinen Tod und durch seine Auferstehung erzielt hat. Dass er sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, dass er sowohl den Preis für unsere Sklaverei zahlt, als auch den Preis für unsere falschen Begierden, für unsere falschen Verlangen. In der biblischen Geschichte, oder in der Geschichte, die Jesus uns anbietet, haben wir ein historisches Ereignis, an dem wir das festmachen können. Das heißt, das ist der Grund, warum, ich möchte ganz kurz auf ein Zitat eingehen von Paulus, die biblische Geschichte ist ein historisches Ereignis verankert, auf das wir uns für die Freiheit berufen können. Das ist der Apostel Paulus, der schreibt, einer der ersten Christen, der sagt, denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Das heißt, die biblische Geschichte bestätigt das, was der Bruder beobachtet. Diese Welt ist deswegen nicht glücklich, weil wir in einer Welt leben, die vergänglich ist, die nichtig ist, die nicht von Dauer ist, aufgrund der Sünde. Wir sind die Sklaverei, die der Buddha beschreibt, würde Jesus sagen, ja stimmt, diese Vergänglichkeit, diese Sklaverei zur Vergänglichkeit unterwirft uns diesen Dingen. Aber dann sagt ihm der Apostel Paulus, der ihm Jesus selbst am Weg nach Damaskus begegnet ist, dem auferstandenen Jesus, dieser Stachel, der zum Tod führt, diese Sünde, ist besiegt worden. Wir können Jesus Christus danken, dass er uns den Sieg über Sünde und Tod gibt. Und deswegen ist die christliche Botschaft keine gute Botschaft, sondern eine gute Nachricht. Eine Nachricht ist etwas, ist in der Realität passiert. Es gibt einen historischen Event, sagt die Bibel, an dem wurde Freiheit gewonnen, der Sieg über den Tod erzielt, der Sieg über die Sünde erzielt und der bringt den Sklaven Freiheit. Eine typische Antwort, die ich dann bekommen würde von einem buddhistischen Gelehrten, wenn dir diese Botschaft neu ist, dann wirst du wahrscheinlich das auch denken, ja, aber das ist ja nicht die Realität jetzt. Wenn Jesus vor 2000 Jahren diesen Sieg erzielt hat, warum sehen wir diesen Sieg nicht jetzt in unserem Leben? Warum leben wir jetzt noch in einer Welt, wo wir Unglück erleben, wo wir Krankheit erleben, wo wir Trauer erleben? Wie führt uns Jesus zum Glück, wenn wir gar nicht jetzt glücklich sind, wenn das schon vor 2000 Jahren passiert ist? Und ich denke, die Antwort, die die Bibel uns geben würde, wäre, dass sie sagt, Jesus ist auferstanden, er hat den Sieg schon erzielt, aber das ist ein Prozess, also das ist ganz, ganz spannend, der Bibel setzt mir die Bibel diesen Prozess beschreibt und sagt, Stück für Stück wird dieser Sieg in dieser Welt Realität, Stück für Stück wird Sünde und Tod und all das Leiden besiegt, auch wenn wir jetzt mitten in einer Welt leben, voll Leid, so gibt Gott denen, die Jesus nachfolgen, jetzt schon Stück für Stück durch den Heiligen Geist, ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen, was das bedeutet, aber durch den Heiligen Geist, durch den Geist von Jesus Christus, jetzt schon die Kraft, diesen Sieg Stück für Stück in ihrem Leben anzuwenden, Stück für Stück zu sehen, wie wir uns von dieser Verkettung, dieser ganzen Vernetzung mit Sünde lösen können, aus diesem Netz uns befreien können. Und das ist die gute Nachricht, das ist der Weg, glaube ich, den die Bibel beschreibt. Auf der einen Seite haben wir den Buddha, der uns die Botschaft beschreibt, okay, das sind die Dinge, die wir tun müssen, die wir selbst finden müssen. Und auf der anderen Seite haben wir die biblische Botschaft, die sagt, dieses historische Ereignis hat etwas in Gang gesetzt, das uns Stück für Stück Freiheit bringt, in einem historischen Ereignis. Wie gesagt, da gibt es jede Menge Dinge, die man jetzt noch sagen könnte, die man erklären müsste, jede Menge Fragen, hoffe ich, die sich dafür für euch ergeben aus diesen beiden Botschaften. Das Spannende, was ich zum Abschluss sagen möchte, ist, beide beschreiben uns einen Weg, wie wir uns befreien können vom Unglück hin zum Glück und beide fordern uns damit heraus. Weil das Spannende an einem Weg ist, dass ein Weg immer eine Entscheidung von uns erfordert. Das heißt, ein Weg erfordert, wenn ich bei einer Weggabelung stehe, zu sagen, welcher von den beiden Wegen ist gescheiter, dann kann ich darüber nachdenken, muss mich informieren und dann muss ich diesen Weg gehen. Ich glaube, das ist die Einladung, die sowohl die Botschaft des Buddha als auch die Botschaft von Jesus Christus an uns stellen, zu sagen, informier dich, schau dir das an und dann geh diesen Weg. Bleib nicht vor der Weggabelung stehen, ohne eine Entscheidung getroffen zu haben.